Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das Buch Josua. In diesem Quartal schauen wir uns das Buch Josua an, wo Israel eine zweite Chance bekommt, ins verheißene Land einzuziehen. Gemeinsam entdecken wir, wie Gottes Treue damals sichtbar wurde und was sie heute für uns bedeutet. Dabei lassen wir uns von Josuas Glauben ermutigen, Gottes Verheißungen auch in unserem Leben festzuhalten. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Herzlich willkommen zum Bibelgespräch aus Bogenhofen. Wir beginnen gemeinsam ein neues Quartal. Es wird jetzt in den nächsten Wochen um das Buch Josua gehen. Da sind wir schon gespannt auf die Geschichten, die wir erleben werden. Und vor allem auch auf das, was wir aus diesen Geschichten für unser Leben nehmen können. Hier mit mir im Gespräch ist Denise, Esther und Luise. Ich bin der Thomas. Wir werden heute mit dem Josua Kapitel 1 beginnen. Und bevor wir da einsteigen, lasst uns miteinander beten. Allmächtiger Gott, wir kommen zu dir und bitten dich, dass du uns jetzt hilfst beim Studium deines Wortes. Hilf uns, Herr, es zu erkennen, es zu verstehen und auch für unser Leben etwas mitzunehmen. Bitte dich auch für die, die hier zuschauen, die zuhören, dass sie sich auch was mitnehmen können, was ihnen hilft in dem Glauben, in der Beziehung zu dir. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen. Amen.
In der Lektion haben wir ja eine ganz interessante Geschichte am Anfang. Da wird uns von einem Professor berichtet, eine wahre Begebenheit. Benjamin Sander ist sein Name. Der hat seinen Studenten gleich am Anfang gesagt, ihr kriegt alle eine Eins. Und das Einzige, was ihr machen müsst, und ihr kriegt diese Eins jetzt nicht, weil ihr irgendwelchen Erwartungen gerecht werden müsst, sondern ihr schreibt hier einfach einen Brief und in diesem Brief erklärt ihr, warum ihr diese Note bekommen sollt. Jetzt frage ich euch mal, wir sind ja auch Lehrer und selber auch Schüler so ein bisschen. Was hättet ihr da jetzt gemacht? Wie hättet ihr darauf reagiert?
Als Schüler meinst du?
Ja, zum Beispiel.
Ich hätte wahrscheinlich in dem Brief erklärt, dass ich wirklich gedenke, mich so anzustrengen und den Kurs so gut zu machen, dass die Eins gerechtfertigt ist.
Ja.
Es motiviert.
Ich hätte es definitiv anstrengender gefunden, so einen Brief zu schreiben, als mich auf eine gute Note vorzubereiten, weil sowas so schwer definiert ist. Also ich finde das schwerer eigentlich, als etwas klar Definiertes zu lernen.
Genau, ja. Lieber du hast einen Test, wo du genau weißt, was, ja,
genau.
Statt dass das dann so offen ist.
Ja. Ich finde das ganz spannend. Ich würde das Gegenteil sagen. Ich bin so ein Mensch, der sehr gerne reflektiert und nachdenkt über mein Handeln und mein Wollen. Und ich fände das total cool. Also ich hätte mich sehr gefreut und das hätte mich, glaube ich, noch mehr motiviert, als wenn ich jetzt einfach eine Prüfung hätte schreiben müssen. Und ich wäre da sehr kreativ, glaube ich, geworden und dem Professor sehr dankbar. Nicht nur für die gute Note, sondern auch für die Möglichkeit, sich eigentlich mal darüber Gedanken zu machen, warum belege ich diesen Kurs? Was treibt mich dazu und warum möchte ich eigentlich gut sein? Ja? Warum möchte ich gute Noten haben?
Er gibt ihnen das quasi als Möglichkeit, in die sie hineinwachsen können. Mhm. Und das sind wir genau bei der Geschichte vom Volk Israel. Sie haben jetzt 40 Jahre Wüstenwanderung hinter sich. Es ist die nächste Generation. Sie stehen jetzt vor einem neuen Land, vor einer zweiten Chance eigentlich, ja, vor einer neuen Möglichkeit. Und jetzt sagt ihnen Gott auch schon, dass es ihnen gehört. Sie müssen es nur noch einnehmen. Das ist so eine Möglichkeit, so eine Chance. Aber bevor wir da hineingehen, schauen wir uns mal den Josua an. Wer ist genau dieser Josua, der uns jetzt hier die nächsten Wochen beschäftigen wird? Nehmen wir mal zuerst den Text in 5. Mose, Kapitel 18 und dort Vers 15. 5. Mose, Kapitel 18 und dort Vers 15. Luise, kannst du uns das lesen?
Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen.
Mhm. Und im Vers 18 noch, vielleicht den auch noch.
Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde.
Genau, dankeschön. Ich meine, wir wissen natürlich auch, das ist so eine Art messianische Prophezeiung, die dann auch später auf Jesus hindeutet. Aber auf die Zeit von Mose wird klar, wenn Mose nicht mehr da ist, dann sorgt Gott für einen Nachfolger. Der Nachfolger ist Josua. Inwiefern ist jetzt der Josua ein neuer Mose? So wird er in der Lektion auch genannt. War er ein Prophet?
Es wird von ihm gesagt, dass der Geist Gottes in ihm ist. Also Mose soll die Hand auf ihn legen, ein Mann, in dem der Geist ist. Mhm. Das hat ihn also schon ausgezeichnet. Und ich denke jetzt noch an eine Stelle in 2. Mose 33, wo es heißt, dass dieser junge Mann nicht aus der Stiftshütte gewichen ist. Er hat also immer irgendwie Gottes Nähe gesucht und auch die Nähe von Mose. Er war offenbar fasziniert von dem, was da passiert. Und das hat ihn sicherlich vorbereitet schon.
Ja.
Ja, genau, er ist auch nicht von Mose gewichen. Also er war lange Zeit seine rechte Hand, hat wirklich jeden Schritt verfolgt, wollte überall dabei sein. Und wenn jemand geeignet war, der neue Mose zu sein, dann er auf jeden Fall.
Nehmen wir mal ein paar Texte, lernen wir noch ein bisschen kennen. Kannst du uns lesen, Esther? Das wäre 4. Mose, Kapitel 13. Wir gehen also nochmal so ein bisschen hinein in die Mosebücher. Da taucht er ja auch schon auf, der Josua, dass wir ihn kennenlernen können. Also dort 4. Mose, Kapitel 13 und dort Vers 8 und Vers 16.
Hosea, der Sohn Nuns für den Stamm Ephraim. 16 hast du noch gesagt, ja, glaube ich.
Genau.
Das sind die Namen der Männer, die Mose aussandte, das Land auszukundschaften. Aber Hosea, dem Sohn Nuns, gab Mose den Namen Josua.
Aha, also was erfahren wir hier über Josua?
Ich habe jetzt leider nicht nachgeschaut, was Hosea oder Hosea bedeutet. Ich glaube, dass Josua bedeutet, der Herr ist Rettung. Und dass es ja letztlich auch der Name ist, den Jesus trägt.
Genau.
Auch wenn wir es nicht mehr so erkennen von unserer Sprache her. Und ja, was auch immer das jetzt der Grund gewesen sein. Aber warum benenne ich jemanden mit, der Herr ist Rettung, wenn das nicht jemand ist, der auch einen Bezug zum Herrn vielleicht hat, einen besonderen?
Ich hatte mir in meiner Bibel mal notiert, dass Hosea einfach Errettung heißt, wenn es richtig ist. Und das ist ja eigentlich ganz schön, das ist wie so ein Zusatz dazu, ja. Also es ist nicht einfach nur Errettung, sondern der Herr ist Errettung. Mhm. Und immer wenn in der Bibel Menschen neue Namen bekommen, dann hat es oft auch mit einer Rolle zu tun, die sie einnehmen oder einnehmen werden in Zukunft. So zum Beispiel Petrus oder Abraham, Sarah. Und
Jakob.
Da wird irgendwie sehr früh Mose schon gewusst haben, dass dieser Hosea eine besondere Stellung einnehmen wird und hat ihm diesen Namen gegeben. Finde ich sehr spannend.
Ich hatte diesen gleichen Gedanken mit der Namensgebung auch. Und das ist ja immer so eine Berufung auch ist. Ja, du hast beim Saulus, der wird zum Paulus und Nameänderung. Also und beim Josua war es sehr früh. Ja, das ist für mich auch so ein Unterschied zum Mose. Der Mose, der wurde auch früh berufen, aber der hat ja dann eine lange Zeit, lange, lange der Vorbereitung gehabt, bis er dann wirklich eingesetzt wurde. Auch beim Josua grundsätzlich, aber so beim Geschehen zu sein, ich finde, das unterscheidet ihn ein bisschen von Mose. Er war wirklich von Anfang an der Lehrling in der Situation. Und eben auch mit dem Namen noch bestärkt. Ja.
Und was jetzt das Kapitel 13 ist ja das, wo die Kundschafter ausgesendet werden. Und da gibt es ja eigentlich nur zwei Kundschafter, die sich als treu erweisen. Und das sind Josua und Kaleb. Und das sind ja auch die Augenzeugen, die dann noch den Auszug aus Ägypten miterlebt haben. Und in dieser neuen Generation ist es ja ganz wertvoll, da noch jemanden zu haben, der da dabei war. Dass sie nicht diesen Faden verlieren. Okay. Und da kommen nur Josua und Kaleb noch in Frage überhaupt.
Also das bekommen wir hier mit die Information, er hieß eigentlich Hosea. Und Hosea und Josua ist nicht so groß unterschiedlich. Es hat nur mit den Vokalen zu tun. Ja. Aber da wird der Schwerpunkt auf den Herrn gelegt. Er kommt also aus dem Stamm Ephraim. Das ist ein Sohn von Josef gewesen. Das ist quasi seine Herkunftslinie. Und gleichzeitig wird hier in diesem Kapitel deutlich, er gehörte schon zu diesen 12 Kundschaftern. Die also schon, und wir wissen ja, das Volk Israel hat nicht so lange gebraucht, ja, bis sie dann schon an der Grenze standen zum verheißenen Land. Aber es waren 12 Kundschafter, die hinübergegangen sind und das Land erkundet haben und damit der frohen Botschaft eigentlich kam, dass sie das schaffen könnten. So zumindest hat es Josua gesehen und der Kaleb auch, aber die anderen haben eher gesagt, das schaffen wir nie. Und dafür kam dann 40 Jahre noch einmal durch die Wüste gehen. Josua ist also hier einer, der treu ist. Was erfahren wir noch über ihn? In 2. Mose 17, dort taucht ja sein Name generell zum ersten Mal auf in der Bibel. 2. Mose 17 und dort Vers 8 und 16, also 8 bis 16. Wir können die Geschichte vielleicht kurz zusammenfassen, wenn ihr da die Überschrift schaut. Worum geht es denn hier bei 2. Mose 17, 8 bis 16?
Israel kämpft gegen Amalek.
Ja.
Und Mose steht auf dem Berg und betet.
Ja.
Und wenn ich mich nicht irre, Josua kämpft unten.
Genau.
Sie teilen sich sozusagen die Aufgabe.
Ja. Also Mose auf dem Berg betend, er ist da auch nicht alleine, ja, der hat Aaron und Hur an der Seite. Und hier ist Josua einer, der quasi das Heer anführt. So wie der, könnte man sagen, so der General, ja, der also hier auch schon Führungsqualitäten zeigt. Und Das muss für ihn, wenn man sich das versucht vorzustellen, auch nicht so leicht gewesen sein, weil es wird uns ja berichtet, wenn Mose die Arme oben hat, dann siegen sie. Und gehen die Arme runter, dann verlieren sie. Ja? Wie geht es dem Josua da in dieser Situation, ja? Wo er dann miterlebt, oh, jetzt werden wir plötzlich zurückgedrängt, jetzt haben wir vielleicht Verluste. Und es liegt nur daran, weil der Mose die Arme nicht oben halten kann. Ja?
Mir ist da aufgefallen, dass die Geschichte eigentlich man kennt von Mose aus und eben diesen Arm. Haltern, ja, sozusagen. Also der Josua ist da überhaupt nicht im Fokus, aber dass er eigentlich unten im Geschehen war, das ist durch diese Lektion, finde ich, kommt das jetzt so richtig erst raus für mich. Das habe ich ganz anders abgespeichert gehabt, die Geschichte im Kopf.
Ja, finde ich auch. Also gerade bei mir ist da gerade auch so viel passiert, wie wahrscheinlich Josua dann auch immer auf Mose geschaut hat. Sind die Arme oben an? Das ist ja auch ein Bild ein bisschen für Jesus, der am Kreuz die Arme ausgestreckt hat. Und also voll spannend tatsächlich, was das mit ihm auch gemacht hat.
Richtig. Er
hat da echt viele Erfahrungen bereits, glaube ich, machen können mit Gott und mit seinem Volk.
In 2. Mose 24, 13 wird uns dann gesagt, dass Josua Moses Diener ist. Also er wird hier schon richtig erwähnt als der an seiner Seite steht, bewusst auch für ihn an der Seite steht. Und dann haben wir noch eine interessante Begebenheit in 2. Mose 32, Vers 17. Hier wird uns auch noch was über Josua erzählt. Schaut mal kurz, kannst du es kurz lesen, Denise? Und dann schauen wir mal, was das bedeutet hier.
2. Mose 32, Vers 17.
Genau.
Als nun Josua das Geschrei des Volkes hörte, das jauchzte, sprach er zu Mose: Es ist ein Kriegsgeschrei im Lager.
Genau. Helft mal kurz, was ist hier der Zusammenhang? Worum geht's hier?
Also der Text zeigt, dass Josua mit oben war, offenbar auf dem Berg, wo ja Mose gerade die 10 Gebote empfangen hat.
Genau.
Ich weiß gar nicht, ob das vorher schon so genau gesagt wurde, dass Josua auch dabei war. Ich würde nochmal reinschauen, aber man sieht es auf jeden Fall hier.
Ja.
In 24.
Nee, ich bin bei Kapitel 32 jetzt gerade.
Ja,
aber er war oben auch.
Ja, da wird es auch gesagt.
Das meine ich, weil du gesagt hast, du weißt nicht, ob er auf dem Berg war.
Ja, da.
Ich glaube schon, dass er auf dem Berg war, weil das in
das beginnt
Kapitel
ja schon
24 schon erwähnt wird.
Genau.
Richtig, ja. Wir wissen von der Geschichte, dass natürlich Aaron, der Bruder von Mose, sich hat überreden lassen, dazu das goldene Kalb zu machen. Und es ist dort unten so laut, dass sie das bis auf den Berg hören können. Wie schätzt Josua die Situation ein, was da passiert? Hast du ja gerade gelesen.
Ja, er geht davon aus, dass sie vielleicht angegriffen wurden, dass dort ein Krieg gerade herrscht, dass sie kämpfen müssen. Ich glaube, er ist gar nicht auf die Idee gekommen, dass jetzt gerade hier Abgötterei herrscht.
Genau, quasi. Götzendienst passiert, ja, dass das eine Feier ist, dass es ein Gottesdienst ist. Also wie muss ich das angehört haben für ihn als erfahrener Kriegsmann, der da Schlachten miterlebt hat? Das muss richtig schrecklich gewesen sein. Und darum macht er auch diesen Vorschlag. Aber Gott hat ja schon mit Mose gesprochen und hat ihm darauf hingewiesen, was da eigentlich passiert ist. Also Josef hätte sich das auch nicht gedacht, dass das mit dem Volk passiert in dieser Zeit. Ja, er denkt ja an einen Angriff, er denkt an eine Schlacht. Er denkt nicht unbedingt, dass es ein Abfall ist von Gott. Ja.
Und gleichzeitig zeigt dieser Text, wie krass der Abfall wirklich war, wenn das so laut war.
Ja.
Also das hat es nochmal bestärkt für mich, was da eigentlich los gewesen sein musste, dass die da auf Krieg kommen.
Ja. Krass, ne?
Also das stellt man sich jetzt mal nicht genauer vor. Aber
genau. In 2. Mose 33, 11, das hattest du schon erwähnt, Luise, wird uns gesagt, dass Josua noch ein junger Mann war. Interessant ist auch, das hätten wir auch schon vorhin angerissen, in 4. Mose 14, dann wird uns quasi gesagt, dass nur Josua und Kaleb ins verheißene Land kommen werden. Und dann haben wir diesen interessanten Hinweis in 4. Mose 27, Vers 18. Den können wir vielleicht noch lesen. In 4. Mose 27, Vers 18. Kannst du ihn nochmal lesen, Luise? 4. Mose 27, 18.
Und der Herr sprach zu Mose: Nimm Josua zu dir, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hände auf ihn.
Richtig, ja. Hier bekommt also Mose ganz klar auch den Auftrag, den Josua als Nachfolger einzusetzen.
Und der Heilige Geist, Entschuldigung, der ist ja damals nicht allgemein ausgegossen gewesen wie jetzt bei uns, sondern das war eigentlich was nur Könige, Propheten, besondere Leiter hatten. Und der Geist hat ihn schon erfüllt.
Genau.
Und das wird nur noch anerkannt jetzt praktisch.
Richtig.
Durch die Berufung.
Und wenn man da jetzt weiterliest, von Vers 19 bis Vers 23, dann ist das auch schon eine richtige, man würde sagen, so eine Zeremonie vor dem gesamten Volk Israel. Ja. Dann nimmt quasi jetzt der Mose dann den Josua und er bringt ihn zu den Priestern, Eliezer. Und da passiert das vor dem Volk, dass sie hier den Josua bestimmen. Und Vers 23, dann legt er ihm die Hände auf, so wie es der Herr ihm quasi befohlen hat. Josua ist der Nachfolger von Mose. Eindeutig, klar, bestimmt. Was denkt ihr, wie ging es dem Josua dabei, in so große Fußspuren zu treten, die Mose hinterlassen hat?
Ich glaube, dadurch, dass Josua auch immer sehr nah am Geschehen war und auch gesehen hat, was das Volk getan hat, wie sie murrten, wie es wirklich nicht einfach war für Mose und auch Mose erlebt hat, wie viel Herzschmerz ihm das auch bereitet hat, mit dem Volk dort ja umzugehen und immer wieder Gott anzuflehen, hat er, glaube ich, sehr großen Respekt auch vor der Aufgabe gehabt. Ich meine, er ist nicht zurückgewichen, sonst hätte er ja schon während seiner, ich würde jetzt mal sagen, Assistenzzeit gesagt, so Mose, ist schon schön, aber ich habe mir das irgendwie leichter vorgestellt. Hätte er ja dort auch schon sagen können, aber er ist nicht von Mose gewichen, auch in den schwierigen Zeiten. Mhm. Und das qualifiziert ihn natürlich auch jetzt.
Ja.
Ja, anders als bei Mose haben wir, glaube ich, keine Stelle, wo jetzt Josua dazu Stellung nimmt und sagt, schick wen anderen oder ich kann das nicht. Er erscheint da jetzt passiv als jemand, der das einfach annimmt und tut. Weil es vielleicht auch so auf der Hand liegt und gar keine andere Option gibt. Aaron kommt nicht wirklich in Frage oder die sterben ja dann auch. Es ist irgendwie klar, dass es auf ihn geht jetzt.
Ja,
ja, und gleichzeitig gibt es wenig Führer in der Bibel, die so eine lange Lernzeit doch auch hatten. Also du sagst, einerseits hat er wahrscheinlich Respekt gehabt dadurch, weil er gewusst hat, was das heißt. Andererseits hat er aber vielleicht auch mehr als mancher anderer in der Bibel, der etwas dann geleitet hat, schon Einblick gehabt und eigentlich, wie wir in diesem Kampf sehen mit den erhobenen Händen, ja schon Leitungsaufgaben übernommen hat, bevor er es noch war.
Also das erinnert mich so ein bisschen auch an eine Art Mentoring. Ja, er wird nicht einfach in diese Aufgabe hineingeworfen, sondern er durfte schon eine ganze Weile mit Mose mitgehen und da auch wachsen, bis er dann tatsächlich an diesem Moment gekommen ist, wo er das übernimmt. Und trotzdem scheint es so eine große Aufgabe zu sein, dass er sich überfordert fühlt. Gehen wir mal hinein in das Buch Josua. Das wird uns ja die nächsten Wochen beschäftigen. Josua, gleich Kapitel 1. Hier ist jetzt schon die Situation, dass sag es mal so, der Leiter, der Chef quasi, ja, der Mose nicht mehr da ist. Und es hat jetzt alles der Josua übernommen. Das heißt doch hier gleich in Josua Kapitel 1, Vers 1, dass also nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, der Herr zu Josua spricht. Okay, wenn der Herr zu Josua spricht, also Traum, Vision, er ist Prophet. Okay. Und er sagt zu ihm, mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf und ziehe über den Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels, jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Er kriegt also ganz klar den Auftrag. Mose hat den Auftrag, das Volk herauszuführen aus Ägypten. Josua bekommt den Auftrag, es hineinzuführen in das verheißene Land. Hinüberziehen. Was ist also der Plan? Der Plan ist, hinüberziehen. Und wie geht es dem Josua dabei? Fühlt er sich dazu in der Lage? Schaut mal in Vers 6. Kannst du mal lesen, Esther?
Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe.
Nochmal Vers 7.
Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst.
Und jetzt noch 8 und 9.
Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst.
Dankeschön. Und jetzt noch Vers 18. Hier spricht das Volk Israel jetzt.
Wer sich deinem Mund widersetzt und deinen Worten nicht gehorcht in allem, was du uns gebietest, der soll getötet werden. Sei du nur stark und mutig.
Okay, was fällt euch auf?
Es ist unglaublich oft einfach, ne, diese Ermutigungen an ihn. Und vielleicht deutet das dann darauf hin, dass er sich gefürchtet hat, dass es auch einen Anlass dafür gab, ihn immer wieder zu sagen, sei stark, sei mutig, sei getrost, sei unverzagt.
Mhm. Ja. Aber es gibt nicht wirklich einen Hinweis, dass er entmutigt war, oder? Das ist interessant.
Genau, das ist implizit irgendwie.
Ja. Oder die Aufgabe war wirklich so groß, dass obwohl er vielleicht sogar gefassten Auges sich das angeschaut hat, Gott einfach ganz genau weiß, was da auf ihn zukommen wird und ihn da wirklich pusht in einer Art, wie man eigentlich das nicht, so, also ich kenne keinen, der so ermutigt wird mit Worten.
Aber kennt ihr das vielleicht auch aus eigener Erfahrung? Dass irgendeine Aufgabe kommt, irgendwas Neues kommt und man erstmal so im ersten Moment vielleicht zurückschreckt und sich fragt, wie soll ich das schaffen? Schaffe ich das überhaupt? Bin ich dafür überhaupt geeignet? Kennt ihr da Situationen? Beispiele?
Hatte ich schon öfter, wenn ich irgendeine neue Aufgabe übernommen habe und noch nicht auf die Erfahrung zurückblicken konnte, dass es auch funktioniert. Gleichzeitig muss man sich vielleicht dafür verpflichten, wenn man zusagt und kommt auch nicht wieder raus so schnell. Also es muss dann vielleicht ein neues Fach unterrichtet werden oder so und dann steht das einfach an.
Ja.
Ich glaube, wenn einem die Tragweite bewusst wird von dem, was man macht, also wenn ein Kind geboren wird, dann freut man sich, dass das Kind da ist. Und dann schaut man das Kind an und denkt sich, das geht jetzt nicht mehr weg. Und ich bin jetzt komplett verantwortlich für das Kind. Und wenn man dann nachdenkt und überlegt, wow, wie wird das?
Das ist eine Riesenlast, oder?
Das ist eine Riesenlast, ja, definitiv. Ich glaube, Josef wird sich dessen auch bewusst sein. Aber interessanterweise bekommt Josef diese Ermutigung auch schon von Mose in 5. Mose 31. Ja. Auch sei stark und mutig.
Ja, stimmt.
Und das finde ich sehr spannend, aber Mose spricht es nicht nur Josua zu, sondern auch dem Volk. Also ich glaube, dass tatsächlich alle zu schlucken hatten, weil geführt von der ganzen Reise, Auszug aus Ägypten, wir waren jetzt in der Wüste, so viel war noch nicht passiert. Sie haben viel mit Gott erlebt, aber es ist ja noch nicht das Ziel gewesen. Und jetzt stehen sie vorm Ziel. Jetzt wird's spannend. Und jetzt brauchen sie die Kraft Gottes. Und vor allem Josua, weil Josua vorangehen soll, aber Josua hat die Verheißung, dass Gott vor ihm vorangeht.
Ja.
Und das Volk soll Josua folgen, Josua soll Gott folgen.
Genau.
Ich finde da auch einfach interessant, dass im Prinzip diese Fixierung auf einen Menschen dadurch auch so aufgelockert wird, weil Mose war ja all die Zeit bei ihnen. Er war ja, das war ja auch wirklich schwer zu verkraften für die wahrscheinlich, als der gestorben ist, gerade für die Älteren. Das war ja die Figur des Auszugs. Und jetzt kommt, und wirklich zu sagen, ich schaue nicht auf den Menschen, der führt oder leitet, sondern ich schaue auf Gott, der dahinter steht. Das finde ich auch in all diesen Ermutigungen so durchleuchten, dass Gott im Prinzip sagt, ich bin ja der, der euch führt und leitet, eigentlich. Und ihn auch damit ermutigt, ja, sei nicht verzagt.
Nehmen wir mal diesen Gedanken, gehen wir noch ein bisschen tiefer. Warum jetzt gerade dieses sei mutig und sei stark? Warum nicht dieses du bist unbesiegbar? Ich gebe dir eine starke Armee. Ich gebe dir eine Kraft, so wie später dann Simson oder sowas. Ja? Warum gerade dieses mutig und stark? Das wiederholt sich ja hier. Ne?
Es wird ja auch in 5. Mose mal gesagt, dass Gott Israel nicht erwählt hat, weil es das Größte ist von allen Völkern, sondern eigentlich ist es eher das Kleinste. Ne? Und dass es wirklich nur ein Wunder ist und eine Verheißung. Und das war wahrscheinlich auch so, dass ihnen dort Leute gegenüberstanden, wo es menschlich gesehen eigentlich aussichtslos war, dort einzuziehen und diese Städte da in Besitz zu nehmen und sie vielleicht gar nicht die militärische Übung hatten oder die Voraussetzungen. Also sie mussten wirklich ganz geistlich auch rangehen da, und diese ganze Eroberungen.
Ich finde, das Buch Josua ist sehr geprägt von Mut, weil wenn man sich so die Geschichten durchschaut, was so kommt, mussten sie immer Mut beweisen. Die Priester mussten erst ins Wasser gehen, bevor das Wasser sich geteilt hat. Die Kundschafter mussten erst nach Jericho rein in die feindliche Stadt, sich dort noch verstecken, bevor quasi sie zurück konnten und dann irgendwie die Botschaft teilen konnten oder als sie dann Jericho eingenommen haben, da sind sie einfach nur rummarschiert. Also sie mussten da ja auch schon mutig sein. Sie hätten ja einfach dort auch abgeschossen werden können oder so. Aber es ist immer dieses, Gott möchte, dass sie vorangehen, dass sie diesen Glauben haben, dass sie mutig sind und dann schenkt Gott das Wunder. Und ich glaube, das wollte Gott Josua so mitnehmen. Du musst wirklich mutig sein, du musst vorangehen und ich werde mich drum kümmern, aber du musst mir vertrauen und du musst vorangehen. Mhm. Weil wenn er stehen geblieben wäre, dann hätten sie das Land nicht einnehmen können.
Genau, also sei mutig und mach den ersten Schritt in das Unbekannte. Mhm. Ist das eine Definition von Mut? Kennzeichnet das Mut, einen Weg zu gehen, den man vorher noch nicht gegangen ist?
Oder Mut, einfach diese Gegenwart Gottes, sich so präsent zu halten.
Ja. Ja. Es brauchte schon auch Mut, diese neue Aufgabe zu übernehmen, diesen neuen Schritt zu gehen, in das verheißene Land zu treten und vor allem aber auch Gott gegenüber treu zu sein. Das wird ja hier ganz klar betont. Ja. Mhm. Dieses mutig sein, stark sein, Vers 7 haben wir es gelesen, dass er wirklich Gottes Wort gegenüber und dem Gesetz gegenüber treu ist. Und in Vers 8, dass er auch dieses Buch des Gesetzes nicht von ihm weichen lassen soll. Und dann wird ihm verheißen, das haben wir dort auch gleichzeitig in Vers 8, dass er dann gelingen haben wird auf seinem Weg, dass er Erfolg haben wird, dass er erfolgreich sein wird. Was würdet ihr sagen, was ist denn hier so dieses Erfolgsrezept? Was wird hier dem Josua gegeben? Worin liegt Erfolg?
Sich an Gott zu orientieren.
Okay.
Also das ist da ganz klar.
Manche würden sagen, das ist Geld vielleicht oder ein schnelles Auto.
Also ich bin jetzt nochmal beim Text. Ja. Das Buch des Gesetzes soll von seinem Mund nicht kommen. Da würden wir denken, okay, er soll darüber reden. Aber man hat ja damals auch oft wahrscheinlich laut gelesen. Also er hat es wirklich gelesen und Tag und Nacht sollte er es betrachten. Was war denn damals eigentlich das Buch des Gesetzes? Also all das, was er ja wahrscheinlich auch gut kannte, ne? Was er mit Mose gemeinsam da empfangen hat, was schon oft verlesen wurde. Und das hat er Tag und Nacht betrachtet, um immer noch ja, sich darin weiterzubilden, um das noch besser zu verstehen, tiefer zu gehen und alles nach dem auszurichten.
Ich glaube, Erfolg spezifisch für Josua war, so zu sein wie Mose, würde ich fast sagen, weil er war das Vorbild so lange Zeit und ich glaube, Josua wollte genauso ein guter Führer sein, wie Moses war und das ist ja die Verheißung, die er dann bekommt, dass wenn er Gott immer wieder treu bleibt und ihm ja das befolgt, was er gesagt hat, dann wird er weiter wachsen und immer mehr Erfahrungen machen und immer mehr mutig sein und dann kann Gott ihn so benutzen, wie er Mose benutzt hat. Ich glaube, das hat sich Josua bestimmt tief in seinem Herzen gewünscht, auch so diese Beziehung zu Gott zu haben, ja, diese Nähe. Und ich finde das schön, dass er diese Verheißung bekommen hat.
Ja.
Und es hält ihn auch, Entschuldigung, in einer Abhängigkeit, denn er wird ja mit einer unglaublichen Machtfülle ausgestattet, wenn man es so sieht. Also das Volk sagt, wer nicht tut, was du sagst, soll sterben oder so. Ja, das ist ja, und diese Macht würde viele Menschen korrumpieren. Das hat man ja sehr oft, dass wenn Menschen höhere Positionen bekleiden, dass sie anfangen, das doch irgendwie auszunutzen oder ja, sich nicht mehr fair zu verhalten. Und wenn er immer wieder hier sich die vergangenen Ereignisse und die Gebote Gottes vor Augen führt, dann hält ihn das an dieser Abhängigkeit, die er braucht, um siegen zu können.
Naja, dass er auch vor allem diese Demut bewahrt. Ja. Weil es wird ja über Mose gesagt, einer der sanftmütigsten, demütigsten Menschen. Dass es nicht um ihn geht und um seine Macht und Stärke oder Größe, sondern am Ende um Gott. Und hier wird also Erfolg so definiert, dass er in Übereinstimmung lebt mit dem Willen Gottes. Das als Erfolg. In der Welt wird Erfolg anders gesehen, nicht wahr? Da wenn du viel Geld hast, wenn du Karriere machst, wenn du ein großes Haus hast, was auch immer, das sieht man oft als Erfolg. Aber hier an dieser Stelle wird Erfolg in dem Zusammenhang gebracht, dass er in Übereinstimmung mit Gottes Willen lebt. Und das braucht Mut. Genau da braucht es Mut.
Mhm. Ja. Es ist aber, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, es ist ja eigentlich so wie die Gebrauchsanleitung für uns Menschen, der Wille Gottes. Er hat uns geschaffen, er hat uns und er hat uns Dinge mitgegeben, wie wir leben sollen, damit wir unserer bestmöglichen Funktion und Erfüllung. Also es ist eigentlich krass, dass das ganz einfach das ist, wie Gott ja das sich für jeden von uns eigentlich wünscht. Mhm. Und dass wir dann quasi die Bestimmung unseres Lebens erreichen. Aber wir haben da als Menschen einfach eine ganz andere Richtung eingeschlagen.
Dankeschön. Schauen wir uns noch so eine Kleinigkeit im Text an. Wir haben ja hier gelesen in Josua Kapitel 1, dass Gott ihnen sagt, dass er ihnen ein Land geben wird. Das klingt so zukunftsmäßig. Sie haben es ja noch nicht. Sie stehen noch davor. Aber in Vers 3 heißt es, dass sie es ja schon haben, dass Gott es ihnen ja schon gegeben hat. Klingt das jetzt wie ein Widerspruch oder wie versteht ihr das?
Ist in der Bibel keine Ausnahme, dass manchmal Sachen so ausgedrückt werden in diesem prophetischen Perfekt, so als wenn es schon Realität ist und so ähnlich wie wir am Anfang gesagt haben, die beste Note den Studenten schon gegeben ist und sie dann einfach nur noch hineinwachsen, das wäre hier auch sowas. Es ist euch eigentlich schon gegeben. Genauso wie wir auch schon die Erlösung zugesprochen bekommen, das weiße Gewand, obwohl wir sie noch nicht oder sowieso nie verdienen und den Zustand eigentlich noch nicht erreicht haben.
Ja. Ja. Dankeschön. Gibt es hier noch irgendeine Bedingung, dass das Volk etwas tun muss? Wenn Gott ihnen sagt, ich verspreche es euch, ihr bekommt das Land, müssen sie jetzt doch noch was tun dafür? Das ist so die Frage, die oft immer wieder gestellt wird nach Glaube und Werke, ja, oder Vertrauen und Gehorsam. Sind das zwei verschiedene Dinge? Sind die getrennt oder gehören die zusammen? Was denkt ihr?
Für mich ist es, diese Aufforderung sei stark und mutig, also halte daran fest. Weil du jetzt es mit Erlösung und verglichen hast, das ist ja auch da so. Es ist, es zu ergreifen, in Anspruch zu nehmen, daran zu glauben, dass es da ist. Das ist unser Teil, unsere Arbeit darin.
Okay.
Oder Epheser 2, Vers 10, dass gute Werke geschaffen. Wir sind zu guten Werken geschaffen, die Gott vorher bereitet hat, dass wir dann darin wandeln sollen. Mhm. Und so hat Gott auch für sie eine Mission vorgesehen, oder auch für jeden von uns wahrscheinlich, die wir erfüllen können in unserem Leben. Aber trotzdem haben wir diesen freien Willen und die Entscheidung, ob wir auch in Gottes Mission einsteigen und dieses Potenzial, was er gegeben hat, was unser Leben erreichen könnte, auch wirklich ausschöpfen.
Ja.
Und manchmal ist es ja auch traurig, wenn man sieht, was Gottes Plan gewesen wäre, auch später noch in der Bibel, für zum Beispiel das Volk Israel, was alles hätte sein können, diese messianischen Prophezeiungen und wovon manches sich auch dann nicht erfüllen konnte.
Also im Grunde haben wir hier so ein Beispiel. Ja, Gott hat ihnen das Land versprochen. Es gehört ja schon ihnen. Aber es ist wie so ein Geschenk, wo jemand sagt, das ist dein Geschenk, aber du musst es ja auch annehmen und öffnen. Oder wie es jemand mal verglichen hat, wenn du jetzt einen Flug buchst, dann hast du ja schon den Schein dafür. Aber wenn du den Flug nicht antrittst, dann hast du zwar einen Schein, aber der ist an sich nichts wert. Und so ist auch das hier ein Angebot an das Volk, aber sie müssen es einfach noch nehmen. Diese Schritte müssen sie selber gehen. Und da liegt natürlich jetzt noch ein weiter Weg vor ihnen. Das werden wir uns in den nächsten Wochen gemeinsam anschauen. Das bleibt spannend. Aber hier schon an dieser Stelle so das, was wir auch im Neuen Testament immer wieder finden. Ja, diese Verheißung Gottes, das Vertrauen, der Glaube, den das Volk quasi bringt, aber dann auch das Tun, dass sie das Werk annehmen und sich von Gott auch gebrauchen lassen in diesem Werk. Was denkt ihr, wenn wir so diese Frage vielleicht noch zum Fastende nehmen, wo könnten wir denn heute in der Gefahr stehen oder wo würdet ihr eine Gefahr darin sehen, dass das Verhalten mehr betont wird als der Glaube oder auch die Gnade oder umgekehrt? Versteht ihr?
Mhm.
Ja. Das ist ja auch mal wieder so, ja, auch in dieser Geschichte hier, ja, warum müssen sie jetzt extra noch Kriege führen? So eine Frage, die dann immer wieder kommt. Ja, warum müssen sie extra noch Schlachten führen? Warum müssen sie da wirklich manche ausrotten? Ja? Hätte nicht Gott das einfach so machen können und dann haben sie ein Land für sich und dann nehmen sie es einfach ein. Was denkt ihr, wo könnte die Gefahr darin bestehen, dass das Gesetz und das Verhalten wäre hier? Ja, was soll also das Volk tun? Mehr zu betonen als die Gnade oder auch umgekehrt?
Also du meinst eigentlich auch, ob man jetzt mehr die Rechtfertigung betont oder mehr die Heiligung, ne? Wenn man jetzt andere Begriffe dafür verwendet.
Ich glaube, es ist beides so wichtig, um zu zeigen, dass es ein Prozess ist. dass man nicht einfach sagt, hier so fertig, du hast den Glauben und da hast du es, sondern um zu zeigen, dass das viel vielschichtiger ist, dass da viel mehr dazugehört, dass da vielleicht auch mein Stolpern dazugehört, um dann noch mehr im Glauben zu wachsen. Und so war das, glaube ich, wichtig für sie, auch das so Stück für Stück zu machen, um es auch mehr wertzuschätzen, um zu wissen, okay, das haben wir jetzt geschafft mit Gottes Hilfe. Wir wollen noch mehr schaffen. Wir wollen alles. Wir wollen das ganze Ziel erreichen, um wirklich, ja, da zu sehen, wo wollen wir hin und das nicht aus den Augen zu verlieren. Weil wenn sie es einfach bekommen hätten, dann wäre dafür nicht sehr viel Glaube nötig gewesen, glaube ich.
Mhm. Okay.
Ja, reines Verhalten wäre jetzt einfach, wir gehen das Land erobern.
Okay.
Und Gott darf hinterherkommen. Oder ich weiß nicht, wie würde das hier aussehen? Ja,
ja, oder sie schauen auf ihre eigene Kraft. Ich meine, das werden wir uns dann nächste Woche dann noch ein bisschen anschauen, wo sie dann tatsächlich an der erneuten Situation sind, wie sie schon vor 40 Jahren waren. So ungefähr. Mhm. Und dann stehen sie ja dann wahrscheinlich auch genau vor dieser Entscheidung wieder und mit dieser Frage, wie wird es diesmal laufen? Weil wenn sie an die Vergangenheit denken, dann wissen sie genau, das ist schiefgegangen. Ja, weil sie wollten nicht hinein, dann haben sie aus eigener Kraft versucht und es ist gescheitert. Es hat nicht funktioniert. Und das ist ja so die Spannung, in der wir auch sind. Ja, Gott gibt uns die Verheißung, das verheißene Land, in das wir gehen dürfen. Oder auch andere Verheißungen, die uns im Alltag betreffen, wo wir jedes Mal auch Mut brauchen, wo wir jedes Mal auch Kraft brauchen. Aber jedes Mal dann auch wahrscheinlich vor dieser Entscheidung stehen und uns dann manchmal auch fragen, ja, was genau ist jetzt Gottes Anteil und was ist mein Anteil? Damit es auch gelingt. Damit ich Versuchung widerstehen kann, damit ich Gottes Willen folgen kann und damit auch am Ende das Gute dabei rauskommt. Versteht ihr diese Spannung? Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass auch das Volk Israel jetzt kurz vor dieser Aufgabe, vor dieser Spannung steht. Ja. Mhm. Wenn du so vor einer großen Prüfung stehst, also weißt du, musst was machen, du musst lernen dafür, aber gleichzeitig weißt du genau, wo deine Grenzen sind und wie abhängig du von Gott bist. Und das Volk Israel kann kämpfen, Josua weiß, er kann kämpfen und sie haben Waffen und sie haben Kraft und sie haben Stärke und gleichzeitig wissen sie genau auch, was vor ihnen liegt. Das wird eine große Sache, alleine schaffen sie es nicht.
Ja. Also ich finde, dass unser Handeln immer eingebettet ist, zum Beispiel der Missionsbefehl, der ja so unser Marschbefehl ist, sag ich mal, der beginnt mit, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dann kommt das, geht hin, mache zu Jüngern alle Völker und so weiter, die ganzen Aufforderungen und am Ende, siehe, ich bin bei euch alle Tage.
Genau.
Ja, und wir wirken immer mit Gott zusammen und wir sollten dort wirken, wo wir sehen, dass Gott am Wirken ist und dass unsere Hände sollten das tun, was Jesus eigentlich tun würde auf der Welt. Also dieses uns zu begreifen, nicht als Leute, die von Gott einen Auftrag bekommen und Gott schaut uns zu, wie wir es machen und ob wir schon wieder scheitern dabei, sondern ein Zusammenwirken mit Gott. Gott in uns und wir in ihm, also so dieses Konzept.
Ich wollte sagen, dass das, glaube ich, total wichtig ist, um sich nicht auf dem Weg zu verzetteln. Das ist der rote Faden, wo wir anhand immer dessen sehen können, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Nämlich, wenn wir es mit Gott tun, durch Gott. Weil wenn wir es jetzt aus eigener Kraft nur tun würden, dann würden wir uns verzetteln und gar nicht ankommen, da wo wir wollen. Und eigentlich gleichzeitig ist es auch eine Sicherheit zu wissen, wenn wir das mit Gott tun, dann werden wir auch mal stolpern, aber wir werden ankommen.
Mhm. Und gleichzeitig das, was du jetzt zitiert hast, hat diese Parallele wieder gezeigt, auch mit dem Josua, diese Ermutigung, dieses Ich bin bei euch, sei mutig und sei stark. Ja. Es ist das Gleiche, weil wir eben, wenn wir nur auf unsere Werke schauten, ja, dann würden wir verzweifeln. Ja. Das, man merkt, dass man dann Fehler macht und so weiter, aber Gott weiß und das gibt er in seine Missionsbefehle schon so dazu, ja, sei mutig, verzage nicht, schau nach vorne, schau auf mich und dann wird es gelingen irgendwie.
Genau. Es ist ja sein Werk. Genau. Ja, und er hat das gute Werk angefangen, also wird er es auch vollenden. Und so möchte er auch sein Volk Israel dazu gebrauchen, dass sie da hineinziehen. Er hat ja, das werden wir dann auch noch betrachten, viele Jahrhunderte lang in diesem Gebiet auch Gnade walten lassen, wenn man so möchte. Und jetzt ist einfach der Zeitpunkt des Gerichts gekommen. Und das Volk Israel ist jetzt quasi ein Werkzeug in der Hand Gottes, um sich dann hier niederzulassen. Und das Böse dort dann auch zu vertreiben. Ich danke euch. Danke euch für das Gespräch. Ich habe noch eine Frage an die Zuhörer und Zuschauer. Es ging ja darum, mutig zu sein. Es ging ja darum, stark zu sein. Daher die Frage, wo erfordert es denn heute den größten Mut, um nach Gottes Prinzipien zu handeln? Schreibt es ruhig in die Kommentare. Wir sind ganz gespannt auf die Antworten. Das wollen wir noch mit dem Gebet abschließen. Dankeschön.
Unser großer, starker Gott im Himmel, danke für diese Geschichte vom Josua, von diesem jungen Menschen, der so lange lernen durfte, was er dann später übernehmen musste. Herr, es ist für uns besonders zu sehen, wie sehr er sich an dir orientiert hat. Und es ist ein großes Beispiel für uns, dass er wirklich schon früh nicht aus deinem Tempel weichen wollte, dass er dabei war damals bei Mose, dass er immer wieder einfach mitbekommen hat, worum es wirklich gegangen ist. Und ich möchte dich bitten, dass du bei uns bist, die wir auch Lernende sind. Egal, ob uns mal eine Aufgabe erreicht, die sehr groß und wichtig ist oder nicht, aber hilf, dass wir das vom Josua lernen können, wie er sich von dir leiten ließ in seinem ganzen Leben und wie er deine Kraft in Anspruch genommen hat und sich ermutigen ließ von dir. Ich möchte dich bitten, dass diese Worte an den Josua bis zu uns kommen, an unser Herz und uns auch tragen durch die Aufgaben, die wir manchmal klein, manchmal groß in unserem Alltag lösen müssen. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!